Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Das Thema der heutigen Folge, der heutigen Sendung, des heutigen Podcasts ist quasi eine Meldung, die wir gelesen haben in der Zeitung. Das ist ja total selten bei uns, Mai Höeng, ne? Normalerweise haben wir ja so für immer gültige Themen quasi.
Ja, genau.
Aber jetzt ist es aktuell. Es ist mal die erste, ich glaube, seit 4 Jahren und 200 Folgen, die erste aktuelle Folge, die auf einer Meldung beruht, nämlich, dass es eine Mindfulness City geben soll, also eine Stadt der Achtsamkeit, ne?
Super spannend. Ja, du hattest mir das ja geschickt und wir müssen dazu eine Folge machen und ich war da direkt on board. Also das hört sich super spannend an.
Und wie eine achtsame Stadt aussehen kann und was dazugehört, das wollen wir alles besprechen. Am Ende einer jeden Folge gibt es auch Hörer und Hörerinnen, die uns schon lange begleiten, wissen das, eine Übung. Und wir wollen einfach mal gucken, was Bhutan da so vorhat. Und viele kennen Bhutan ja vielleicht auch schon, weil die das Glück schon seit vielen Jahren messen oder es zumindest versuchen. Da gibt es tatsächlich auch Indikatoren, aber da sprechen wir heute drüber ausführlich. Ich will uns noch mal ganz kurz vorstellen, falls ihr nicht langjährige Hörer und Hörerin seid. Mai Höeng ist Doktor, sie ist Psychologin, sie ist Verhaltenstherapeutin und auch Buddhistin. Hallo nochmal.
Hallo.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin, Keynote-Speakerin, Gründerin und wir lieben Achtsamkeit, wir lieben all diese Themen. Wir sind ein bisschen nerdy schon unterwegs, weil wir uns so mit Psychologie und dem Gehirn und all diesen Studien, die Mai Höeng immer für uns mitbringt, beschäftigen und das so aufregend finden und hoffen dementsprechend sehr, dass diese Begeisterung auch auf euch überspringt. Aber wenn ihr uns Mails schreibt, dann scheint das ganz gut zu funktionieren. Vielen Dank. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere Mail, falls ihr auch noch was teilen wollt. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback und fühlen richtig, was für eine tolle, liebevolle und achtsame Community wir sind. Nicht nur deutschlandweit, weltweit sogar tatsächlich. Heute also sprechen wir quasi einmal über achtsame Stadtgestaltung im Allgemeinen, aber eben auch über Bhutan und die Mindfulness City, die planen im Besonderen. Mal hören, was genau planen die denn?
Ja, also für alle nochmal Bhutan, das ist ein kleines Königreich, was in Südasien liegt, quasi eingebettet zwischen Indien und China und liegt am östlichen Rand des Himalaya. Und die planen in der Stadt, die jetzt schon besteht, Gelefu, eine Mindfulness City. Und das soll eine Stadt sein, die nachhaltig ist und wo an erster Stelle steht, dass die BewohnerInnen glücklich sind im Sinne, ja, dieses Bruttonationalglücks. Vielleicht kannst du uns ja nochmal sagen, was das ist, ja.
Ja, das ist schon verrückt, dass es sowas überhaupt gibt. Also wir haben ja normalerweise wirtschaftliche Parameter, nach denen wir Wohlstand messen. Also wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt, also wie viel Geld wird erwirtschaftet innerhalb eines Jahres. Es gibt noch das Bruttosozialprodukt, wie viel wird erwirtschaftet, also von den Menschen, die aus diesem Land kommen, die also diese Nationalität haben, aber vielleicht in einem anderen Land leben und so weiter. Das heißt, es geht immer um Geld. Das wiederum heißt aber, dass wenn Dinge kaputt gehen, durch zum Beispiel die Klimakatastrophe, ne, jetzt haben wir ganz viele Fluten, wir haben ganz viele Dürren, wir haben viele Dinge, die wir jetzt reparieren müssen, da wird dann mehr Geld gemacht, ja, oder ein Autounfall, um es mal ein bisschen kleiner runterzubrechen, ja, oder eben, wie gesagt, kaputte Häuser durch eine Flut. Wenn dann diese Häuser aufgebaut werden, dann wird Geld umgesetzt und das ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt, ist aber ja nicht gut für die Menschen. Deswegen ist es so ein bisschen fragwürdig dieser Tage und immer mehr Menschen zweifeln dieses System an und sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn wir das Bruttonationalglück einführen würden? Und das ist tatsächlich etwas, was man messen kann. Also es geht um den Fortschritt und den Wohlstand einer Gesellschaft, aber auch um Gesundheit, ne?
Ja, und die messen das seit 2008 in Bhutan. Da werden dann zufällig Gruppen aus der Bevölkerung befragt, entweder in Gruppeninterviews oder über Fragebögen und gucken dann nach diesen Glücksfaktoren, wie geht es der Bevölkerung eigentlich?
Und das sind 9 Dimensionen. Einmal psychologisches Wohlbefinden. Du als Therapeutin und Psychologin, kannst du dazu kurz was sagen, was psychologisches Wohlbefinden so sein könnte?
Ja, genau, wie jetzt gerade das Stresslevel ist, ob Menschen glücklich sind, Wohlbefinden quasi. Also im Grunde genommen all die Themen, über die wir auch in Achtsam sprechen. Ne? Also wie sieht es nicht nur körperlich mit uns aus, sondern in unserem Geist sind wir in Balance quasi. Mhm. Ja.
Dann der Lebensstandard. Also können die Menschen für ihre materiellen Bedürfnisse aufkommen? Fühlen sie sich sicher? Haben sie zu essen? Haben sie ein Bett? Ist das Wirtschaftssystem fair? Also da gibt es auch Studien dazu, dass je höher der Unterschied ist zwischen den Ärmsten und den Reichsten, desto ungerechter ist eine Gesellschaft und desto schwieriger ist es, in dieser Gesellschaft tatsächlich auch zu leben. Dann gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen und gute Führung, ne? Also das ist sowas wie wenig Korruption, Transparenz, Fairness auch, Verbindlichkeit, dann mal hier Gesundheit.
Ja, genau. Also, dass Menschen einfach auch das Gefühl haben und wissen, wo können sie sich hinwenden, wenn sie krank sind, wo können sie heilen, und dass es eine Gesamtaufgabe der Gesellschaft ist, nicht nur das Individuum solche Orte aufsuchen zu können. Also ein wirklich funktionierendes Gesundheitssystem, ein holistisch arbeitendes Gesundheitssystem.
Dann Bildung. Viele Studien sagen, je höher die Bildung, desto höher der Wohlstand, desto höher die wiederum psychologische Gesundheit, also auch und körperliche Gesundheit. Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Bruttoinlandsglück quasi. Und, das finde ich auch eine schöne Formulierung, kommunale Vitalität.
Ja, genau. Die Vitalität der Gemeinschaft. Also erst einmal das auch so zentral zu setzen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen menschliche Beziehungen, vertrauensvolle, sinnstiftende Beziehungen. Und dass das einfach ganz wichtig ist, egal wo wir sind, sei es am Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz oder einfach auch in der Nachbarschaft, so eine Verbundenheit zu haben.
Und kulturelle Diversität und Resilienz. Das ist auch ganz, ganz wichtig beim Glück. Also das kann sein, Kunst, Feiern, Fertigkeiten, soziokulturelle Teilhabe, Spiritualität und dass man all das auch da lässt. Also dass man auch die Unterschiede in der Herkunft, in den Sichtweisen, in den Denkmodellen einlädt geradezu. Also nicht nur da sein lässt, sondern wirklich einlädt und das als Qualitätsmerkmal einer Gesellschaft ansieht. Wir sehen leider politisch gerade an vielen Ecken, in Deutschland auch, in den USA, in vielen Ländern, dass Dinge verboten werden sollen. Und das Gegenteil, nämlich kulturelle Diversität, ist aber das, was gesund und glücklich macht, wozu es auch Studien gibt. Das denken wir uns, wie gesagt, nicht aus. Dieses Bruttoinlandsglück, das kann man, da gibt es Bücher dazu, das kann man alles nachlesen, da gibt es Studien dazu, warum eben kulturelle Diversität, also Unterschiede, unterschiedliche Sichtweisen eben auch gesund machen. Und dann haben wir noch die Zeitverwendung.
Das finde ich halt super, super zentral und spannend. Also damit ist ja gemeint, dass wir ausreichend Autonomie über unsere eigene Zeit haben. Also das ist nicht so, wie es in der Geschichte von Momo, wo die Zeitdiebe daherkommen und uns alles abzwacken. Wir würden wahrscheinlich Work-Life-Balance sagen dazu, aber dass wir sagen, die Zeit, die wir haben, dass wir selbst darüber auch entscheiden können. Und man muss sich mal vorstellen, da sagt ein Staat, hey, das ist uns so wichtig, das nehmen wir mit auf. Dass ihr Autonomie über eure Zeit habt, das ist ganz, ganz wichtig.
Und toll. Ökologische Vielfalt und Resilienz. Auch ganz, ganz wichtig, dass das wirklich ein vitaler Punkt ist in diesen Dimensionen, in denen man eben Glück messen kann. Das ist alles, ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Also das ist alles gar nicht willkürlich, sondern da haben sich viele Menschen lange Gedanken drüber gemacht. Und ökologische Vielfalt und Resilienz ist ganz, ganz wichtig, wenn es den Lebewesen, den Bäumen, den Pflanzen, den Tieren, den Mikroorganismen um uns rum, in unserem Darm, im Wald, im Meer, an Land, in der Luft nicht gut geht, kann es uns nicht gut gehen. Das sind jetzt also die neun Dinge, die quasi die Dimensionen, die abgefragt werden beim Nationalglück, beim Bruttonationalglück. Und jetzt auf Grundlage dessen soll eben die Mindfulness City entstehen.
Genau, das ist diese Basis. Also sie haben sich diese Werte rausgesucht, diese Philosophie quasi, und da steht halt nicht diese wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund. Und die Stadt, die soll 2500 Quadratkilometer groß sein. Man muss sich vorstellen, das ist so wie dreimal so groß wie Berlin. Ja,
wow.
Also schon super riesig, und eine Stadt, die von Flüssen angetrieben wird, heißt das, eine Art Drehscheibe für nachhaltige Innovation, ja, mit menschengerechtem Umgang, die für Zusammenarbeit, Gemeinschaft und Zusammensein konzipiert ist. Und dann, was ja auch ganz spannend ist in Bhutan, das ist ja ein Königreich, was auch buddhistisch ist. Ja, also auch da können die Menschen ganz zentral Meditation praktizieren, ihre Achtsamkeit vertiefen. Und wenn wir nochmal über diese kulturelle Diversität sprechen, da gibt es einfach diese, also es gibt viele Meinungen und auch beides. Sie erhalten einerseits diese Tradition, aber ganz fortschrittlich in die Zukunft gehen sie. Das fand ich auch nochmal ganz schön. Und ja, also wirklich eine Zukunftsvision, die sie da haben, in verschiedenen Punkten, beispielsweise Nachhaltigkeit, also dass sie unbedingt mit erneuerbaren Energien arbeiten wollen, Wasser- und Solarenergie, aber auch die Baumaterialien, die und die Materialien, die es vor Ort gibt, mit denen arbeiten, Bambus und Stein, und quasi diese Stadt so aufbauen wollen, dass es harmonisch mit der bestehenden Umgebung ja reinpasst. Also dass es nicht so reingesetzt ist wie so ein Block oder so, sondern auch so, dass die Arten, die Tierarten dort geschützt sind, eben dieser Wert, dieser ökologischen Vielfalt, das aufzubewahren.
Und was ich auch so interessant finde an diesem Projekt, im Moment wird ja immer dieses Schwarz-Weiß-Denken befeuert, ne? Also die Spaltung der Gesellschaft. Also das einerseits geht nicht mit dem andererseits. Zum Beispiel, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, über erneuerbare Energien, über eine Mobilitätswende, dann kann das nicht wirtschaftlich sein. Das heißt, es wird immer, keine Ahnung, gegen das Geld sein, was immer das jetzt auch bedeutet. Aber es werden ja oft diese Gräben aufgemacht. Also entweder man interessiert sich für Wirtschaftspolitik und überhaupt Wirtschaften an sich oder eben nicht. Und dann ist man irgendwie so ein erneuerbarer Energienfuzzi. Dabei ist ja die erneuerbare Energienbranche ein riesiger Wirtschaftszweig, der Arbeitsplätze macht, der wächst. Und deswegen muss das zusammengehören. Und da ist auch Wirtschaft und Innovation ein ganz wichtiger Punkt, ne?
Genau, also sie wollen wirklich ein Dreh- und Angelkreuz werden, dass Möglichkeiten erschaffen werden für neue Investitionen, gerade in grüne Energien, neue Technologien fördern, auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten und ja, wirklich dieser Frage nachgehen, wie können wir nachhaltig zukunftsorientiert in dieser Stadt leben, aber auch weitere Ideen und Konzepte daraus generieren. Und das soll wie so ein Hub dort werden, also dass Menschen dahin gehen, sich inspiriert fühlen und da auch leben wollen, arbeiten wollen und zusammen Dinge erschaffen.
Und auch eben Geld verdienen, Ideen haben, also innovative Ideen haben, um eben diese ganzen Fragen, die wir gerade uns alle stellen müssen. Wie wollen wir leben in Zukunft? Was brauchen wir dafür? Wie wollen wir wirtschaften? Was wollen wir für Fahrzeuge benutzen? Wie sollen die angetrieben sein? Wie wollen wir heizen? Was wollen wir essen? Woher soll dieses Essen kommen? Und so weiter und so weiter. Und ja, also es klingt für mich ganz aufregend, Mahjong. Ich würde gern sofort meine Koffer packen.
Habe ich auch gedacht.
Ich würde sofort gerne einen achtsamen Betriebsausflug nach Bhutan machen mit dir zusammen.
Oh, das wäre so cool. Vielleicht hören sie uns ja, vielleicht werden wir eingeladen. Ja.
Sollte die also jemanden in Bhutan kennen, wir würden gern vorbeikommen. Genau, und jetzt könnte man sagen, okay, was ist der Grund für diese Maßnahmen? Also der Grund könnte natürlich sein, dass Menschen irgendwie saubere Energien haben wollen, gute Luft atmen wollen, sauberes Wasser haben wollen und eben meditieren wollen zum Beispiel und sich gegenseitig um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen kümmern wollen, ne? Aber da steckt natürlich auch ein Mangel dahinter, also ein was nicht gut ist gerade.
Ja, also was ich herausgefunden habe, ist, dass da auch schon eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht und auch viele junge Menschen ins Ausland gehen. Und so möchten sie natürlich Bhutan noch attraktiver machen, auch international. Also dass zum Beispiel ein internationaler Flughafen erbaut wird. Und soweit ich das weiß, bauen sie den gerade auch schon, ne? Und dass sie halt einfach verschiedene Branchen einfach da verbinden können, um Arbeitsplätze einfach auch zu schaffen. Mhm. Von daher, all diese Gründe, die du eben genannt hast, natürlich wollen sie auch, dass es ein Ort wird, wo man Achtsamkeit praktizieren kann und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach auch eine Arbeitslosigkeit dort.
Ja, was ja auch okay ist. Also oft sind wir Menschen ja davon getrieben, aus der Not heraus, was wir nicht mehr wollen und wollen dann etwas ändern. Also von daher ist es ja nicht schlimm, oder?
Ja. Genau, aber ihr müsst euch mal vorstellen, googelt das unbedingt. Ne? Es gibt schon Bilder, wie das aussehen soll. Und in dieser Region fließen sehr viele Flüsse. Das sind 35 Flüsse, die dort fließen. Und sie wollen quasi diese Stadt erbauen, die aus 11 Quartieren besteht. Und um diese Gewässer passieren zu können, das ist super außergewöhnlich und sieht echt ich weiß nicht, aus, als ob es in der Zukunft ist, ja, bewohnbare Brücken. Es sollen 9 bewohnbare, riesige Brücken erstellt werden. Und jede Brücke soll quasi einem dieser Brutto-National-Glücksdimensionen gewidmet werden. Beispielsweise eine Brücke, das ist so ein Gesundheitszentrum, wo sie östliche und westliche Medizin miteinander verbinden wollen, ne? Dass Menschen da hingehen können, um an ihrer Gesundheit arbeiten zu können, ne? Um gesund werden zu können, um heilen zu können. Oder eine andere Brücke, dient quasi dieser spirituellen Praxis. Also da können Mönche leben und praktizieren und Menschen können da auch hin, um die buddhistische Praxis, die Achtsamkeitspraxis kennenzulernen. Aber auch ein Gewächshaus oder so. Also richtig krass sieht das aus. Sieht so schön aus, ja.
Wow, also wenn das mal wahr wird, ne? Wir sprechen gleich nochmal über den Zeitraum und überhaupt, wie das wahr werden soll. Aber die haben eben ganz viele Gedanken sich gemacht, weil Bhutan soll auch das Modell für nachhaltigen Tourismus sein. Du hast es gesagt, sie bauen einen Flughafen, damit man da eben auch hinkommt und sich das angucken kann und eben auch in dieses Gesundheitszentrum, von dem du eben gesprochen hast, hin kann, ne?
Ja, ich meine, was sie bereits schon machen, ist, wenn Touristen dort einreisen, das machen sie seit September 2023, soll jeder eine Gebühr von 100 US-Dollar zahlen, pro Person pro Tag, Kinder ungefähr die Hälfte, damit das in einen Fonds reingeht, Sustainable Development Fonds, damit die natürlichen Ressourcen des Landes geschützt werden aus diesem Geld. Ja, und es ist eines der wenigen Länder, die auch klimaneutral sind, ne? Also einen negativen CO2-Ausstoß haben. Also es ist wirklich ein inspirierendes Modell als Land und diese Stadtplanung insbesondere.
Ich liebe ja das Thema Stadtplanung sowieso schon und deswegen vielleicht von uns an dieser Stelle auch der Impuls, ne? Weil man ist jetzt schnell vielleicht dabei zu sagen, ja, ach, Bhutan ist weit weg. Ich wohne hier in Hannover meinetwegen oder Dresden oder wo auch immer, in Nürnberg, wo ihr eben wohnt, in Kiel. Bei mir ist das halt nicht so. Ja? Ich habe das nicht. Ich habe halt hier eine andere Voraussetzung. Meine Stadt ist anders oder wir beide sind in Frankfurt und in Berlin. Da interessiert es oft niemanden, ob wir glücklich sind. Die Voraussetzungen sind leider auch nicht so. Aber es ist doch ein guter Impuls, auch an dieser Stelle natürlich zu gucken, was ist denn in unseren Städten? Ne? Was bräuchten wir denn oder was brauchen unsere Städte, damit wir glücklich sind, ne?
Ja, und das ist wieder etwas, wo wir gut den, also nicht nur, weil das diese Stadt da Mindfulness City heißt, aber auch hier die Brücke wieder zu unserem Podcast, immer wieder zu reflektieren und nicht nur zu sagen, hey, ich meckere nur, alles ist so schlecht, diesen Negativitätsbias gewinnen lassen, also diese Neigung unseres Geistes, sich negative Dinge besser ausmalen zu können und merken zu können, sondern sich die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich, was brauchen wir in unseren Städten? Und man muss ja auch nicht jetzt hier sagen, okay, ich baue 9 Brücken, mach das, was die machen, sondern natürlich ist die große Challenge, das so umzusetzen, dass es für uns geht, ne? Und ein schönes Zitat oder das, was ich auch immer wieder lerne in der buddhistischen Praxis, ist glücklich sein. Das ist auch eine geistige Haltung, die wir haben, ne? Also nicht nur, da könnten Leute mir jetzt irgendwie sagen, ja, aber das ist natürlich nicht das, was man sich alles einbildet. Klar, es gibt Situationen, die sind sehr schwer, sehr prekär, aber ich finde, was wir üben können, auch in der Achtsamkeitspraxis, ist zu sehen, im gegenwärtigen Moment gibt es auch Bedingungen, die gut sind, die uns dazu verhelfen können, glücklich zu sein. Wenn wir aber aus dieser geistigen Haltung heraus Dinge bewerten, alles ist schlecht, das ist hier dreckig und es wird auch nie besser, ja, dann wird es auch nie besser. Ich weiß, es gibt reale soziale Schwierigkeiten und auch da kann man sich ja hinsetzen und sagen, hey, ich möchte eigentlich in einer Stadt leben, die sozial viel gerechter ist und viel mehr Plätze hat, wo alle zusammenkommen können. Und nicht so aufgespalten in Arm und Reich oder so, ne?
Und wir reden ja auch immer wieder darüber, dass Selbstwirksamkeit existenziell wichtig ist gegen Depressionen und wiederum Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit immer der erste Schritt in die Depression sind wiederum. Das heißt, selbst wenn man sich sehr, also ich bin oft wütend in meiner Stadt, also ich bin Fahrradfahrerin, ich möchte Fahrradwege und es gibt viele Straßen, da bin ich froh, dass ich noch lebe, wenn die LKWs an mir vorbeirasen. Und dann bin ich sehr, sehr wütend, weil ich denke, ich wäre glücklicher mit einem sicheren Radweg, wo ich weiß, dass ich heute Abend in einem Stück nach Hause komme. Ne? Wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das? Und was mache ich vielleicht dagegen oder dafür? Und erstmal auch natürlich, ich liebe ja auch unsere Übungen, die wir hier immer so machen. Ne? Das ist ja eine wichtige Übung. Erstmal sich bewusst zu werden, achtsam, was brauche ich zum Beispiel in meiner Stadt? Also okay, bei mir ganz simpel, Radwege, aber da kommt natürlich noch mehr dazu. Auch mal ein Baum im Sommer, der Schatten gibt, damit da nicht 50 Grad sind auf diesem Asphalt, ne?
Ja, bei mir ist es auch grün irgendwie. Ich genieße es sehr, hier einen Fluss zu haben, dort spazieren zu gehen zu können. Und jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin und zum Beispiel, wir haben einen wunderschönen botanischen Garten hier, da kannst du einfach kostenfrei rein, musst gar keinen Eintritt bezahlen. Das ist so wunderschön einfach. Und jedes Mal, wenn ich dann dort bin, im Winter haben die halt geschlossen, aber ich bin einfach so dankbar, dass Menschen sich Zeit dafür nehmen, ja, und so viel Liebe reinstecken. Aber auch hier, das kann ja auch klein sein, man auch, ne, es muss nicht direkt ein botanischer Garten sein. In der Nachbarschaft haben hier manche einfach auch Tulpen gepflanzt, einfach so, ne, ganz kleine Ecke und dann ein Schild hin, ja, haben sie einen wunderschönen Tag. Wenn ich daran vorbeilaufe, mir geht das Herz auf. Das sind Kleinigkeiten oder ich laufe die Straße entlang und da hat jemand so Tafeln aufgehängt und jede Woche hängt ein anderer Spruch, ein Lächle oder sowas, ne, und dann denke ich mir, wow, das braucht nicht so viel, aber es sendet so viel aus. Also sind die kleinen Dinge auch.
Und wir haben die Selbstwirksamkeit, wir können gucken, was kann ich dazu beitragen, wie wünsche ich mir eine Stadt, was möchte ich gerne haben, wie kann ich dazu beitragen. Und es gibt auch jeden Sommer immer wieder zum Beispiel den Appell, wässere doch mal einen Baum. Wenn der Sommer ganz besonders heiß und trocken ist, dann geh doch einfach mal mit einer Gießkanne vielleicht vor die Tür und wässere einen Baum, er wird es dir danken. Mit 2, 3 natürlich noch besser, je nachdem, wie groß der Baum ist. Aber ne, solche kleinen Sachen so. Wie stelle ich mir meine Stadt vor und was kann ich dafür tun? Was kann ich dazu beitragen? Weil die Stadt ist ja mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und wenn alle sagen, ja, ist mir egal, naja, genauso sieht dann die Stadt oder das Viertel vielleicht aus. Deswegen einfach da vielleicht das Glück und die Achtsamkeit mit reinbringen, die wir in unserem Inneren kultivieren, die dann eben auch nach draußen tragen. Und wer weiß, wie dann unsere Städte und Orte und Gemeinden und Kommunen aussehen würden. Ne? Wie schön. Es gibt natürlich auch schon ganz viele kleine Sachen in Städten, zum Beispiel Achtsamkeitspfade. Was ist das denn?
Ja, das habe ich jetzt in verschiedenen kleinen Städten gefunden. Das sind Wege, wo es teilweise auch im Wald, wo man Übungen machen kann. Also zum Beispiel in der Stadt Stadtbruzelten, das ist eine Stadt in Bayern oder auch in Lahnstein gibt es das. Ein Pfad quasi in Stadtbruzelten sind es 8 Stationen mit Übungen und Impulsen. Das sind dann kleine Schilder, wo man zum Beispiel üben kann zu schlendern, bewusst zu atmen, eine Augenübung oder mal achtsames Gehen, sanfte Bewegung oder auch einen Baum umarmen. Ne? Und da kann man entlang gehen und in Lahnstein, da haben die auch ne, so Übungen, wo man so zur inneren Mitte finden kann, also eine Gleichgewichtsübung oder Perspektivwechsel. Und das sind Dinge, die kann man total gut umsetzen. Das kostet eben nicht irgendwie 100 Millionen oder so. Und das, wenn ihr da Lust drauf habt, ja, schreibt doch eurer Stadt, sagt doch, hey, Achtsamkeitspfade, können wir irgendwie so einen Gesundheitspfad erbauen, irgendwo am Stadtrand oder einen Park oder so. Solche Dinge können umgesetzt werden. Und ich kenne das auch, in Vietnam gibt es das auch, aber auch in Südkorea, wo es einen Park so, das gibt es aber hier in Deutschland auch, ne? So Übungs-, also so, man kann wie so eine Art Zirkeltraining machen. Ne? Also
Achtsamkeitszirkeltraining.
Genau, ja. Das kann man machen, ja. Und ich denke, das ist einfach eine Möglichkeit, nicht immer nur meckern, oh, das haben wir nicht, das gibt's nicht, sondern auch einfach Ideen reinzubringen. Ja, manchmal kriege ich es schon mit auch, dass es das öffentliche Gelder, an vielen Stellen fehlen sie, aber an manchen Stellen sind sie auch da und wenn sie nicht genutzt werden, dann ist es auch weg nächstes Jahr.
Genau, stimmt. Ja, manchmal weiß man nicht, dass es das gibt oder man hat sich damit noch nie beschäftigt oder dann später. Ich habe neulich auch erfahren von irgendwelchen Töpfen, die nie ausgeschöpft wurden, weil es keiner wusste oder weil, ja, keiner es einfach gemacht hat. Keine Ahnung, warum. Dann ganz wichtig ist auch die Natur. Auch das hat sich nicht jemand ausgedacht. Das ist so. Wir sind Natur. Wir brauchen Natur. Wir haben dazu auch mal eine Achtsamkeitsfolge gemacht, natürlich, wo Marion ganz viele Studien dazu mitgebracht hat, dass wir Natur auch in Städten natürlich zum Überleben brauchen und für unsere geistige und körperliche Gesundheit.
Ja, und es gibt diesen Effekt, man nennt es Biophilie, diese Vorliebe für die Natur, das Natürliche, weil wir einfach ein Teil davon sind. Wir hatten damals auch schon dieses Beispiel, aber mich berührt es einfach immer so sehr, weil ich dort schon auch war, in Barcelona, diese Sagrada Familia, diese Architektur, dieser Kirche, das ist so unglaublich schön, weil das so natürlichen Formen quasi, also in, die Inspiration dort gefunden hat. Mhm. Aber auch, wir hatten eine Folge mal zum Gärtnern, Urban Gardening. Ne? Also das tut den Menschen gut. Irgendwo habe ich mal so ein Schild gesehen, da bin ich an einem Garten vorbei. Wer einen Garten hat, braucht keine Therapie. Ja, muss ich auch lächeln. Und das sind, denke ich, vor allen Dingen mit der Klimakrise noch mal wichtiger, gerade in Städten. Also nicht nur, dass es uns so seelisch gut tut, aber wir brauchen einfach diesen Kontrast zu diesen Asphaltstraßen und diese Gebäude, die alles überhitzen natürlich.
Und natürlich auch, wenn es so viel und dauerhaft regnet, dann müssen wir eben auch den Asphalt aufreißen, damit dieses Wasser irgendwo hin kann. Und das müssen wir machen, damit es uns selbst auch besser geht. Ja, also nicht nur aus irgendeinem, ich sag mal, ideologischen Grund, sondern ganz praktisch einfach, weil das Wasser nicht weiß, wo es hin soll, wenn alles zu asphaltiert ist. Und es gibt natürlich auch Studien zu all dem, wie unsere Umwelt auch wichtig ist für unser Immunsystem, für unsere Gesundheit, für unser, du hast es eben so schön gesagt, holistisches Wohlergehen, ne?
Genau, also eine Studie von Lee 2010, die hat den Effekt des Waldbadens auf unser Immunsystem untersucht. Waldbaden ist ja eine Praxis, wir gehen in den Wald und sind achtsamer, ne? Ich habe das manchmal bei Vorträgen, nenne ich das auch so Waldbahn, dann sagen die Leute auch so, gucken mich an, so, hä, meinen Sie nicht spazieren gehen im Wald? Ich so, ja, kann man auch sagen eben, ne? Aber es gibt Studien dazu und man nennt das Waldbahn. Und wenn wir in den Wald gehen, ja, atmen wir sogenannte Terpene ein. Und das sind ätherische Öle des Waldes. Und diese Bäume, die senden das aus, um sich quasi selbst vor Schädlingen zu schützen. Und in dieser Studie wurden Probanden untersucht, die aus Tokio stammen. Und die sollten für 3 Tage und 2 Nächte Waldbaden üben. Die sollten ungefähr so am Tag 2 Kilometer spazieren. Und am Ende wurde dann gemessen, dass die Anzahl der Killerzellen, die ja so wichtig für unser Immunsystem sind, um mehr als 50% gestiegen sind. Und das nur nach 3 Tagen. Und dieser Effekt, der konnte bestehen bleiben. Und das variierte von 7 bis zu 1 Monat danach noch. Ne? Also wenn wir auch das schaffen, ne, die Städte auch so zu integrieren in der Nähe von einem Wald oder so, das tut einfach so gut. Ich habe das jetzt am Wochenende erst gemacht. Wir waren mit einer Gruppe im Wald, Gehmeditation haben wir praktiziert. Wir haben das nicht Waldbaden genannt, aber diesen Effekt hat's. Ja.
Ja, es gibt auch Mikrowälder, also viele kleine Organisationen fangen gerade auch an in Städten, wo es Brachen gibt, die vielleicht nicht irgendwie verkauft wurden und die nicht bebaut werden sollen. Also wirklich so Brachen, so mitten zum Beispiel in einem Kreisverkehr oder so. Und dann machen die da so, wow, Mikrowälder hin, weil das natürlich wichtig ist, auch im Sommer für die Temperatur, aber auch um die Luft zu filtern und so weiter. Ich habe noch einen ganz kurzen Gedanken, den ich dazu hatte, weil du meintest, ist das nicht spazieren gehen? Ich dachte gerade so, nee, für mich nicht, weil ich bin schon spazieren gegangen mit einem Kleinkind, das ein Wutanfall, oh, okay, hatte. Ich bin schon im Wald spazieren gegangen und habe eine politische heiße Diskussion geführt. Da habe ich mich natürlich nicht um die Luft des Waldes, um die Bäume oder um die Blätter gekümmert. Da war ich halt in meiner Diskussion drin und habe abends dann gedacht, hä, wir waren im Wald, ach ja, stimmt, aber eigentlich haben wir uns nur darüber, über irgendein Thema unterhalten und diskutiert oder so. Oder wie gesagt, wenn man ein Kleinkind hat, was irgendwie die ganze Zeit weint und nörgelt, dann ist das auch kein Waldbaden. Also es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob man sich wirklich auf den Wald einlässt, die Stille hört, vielleicht einen Vogel rufen hört, genau wie du sagst, einen Baum umarmt, die Rinde befühlt, ein Blatt anfasst oder mal einen Stock oder einen Stein in die Hand nimmt und auf sich wirken lässt und die Luft wirklich riecht, oder ob man einfach durch so einen Wald marschiert.
Ja, achtsam machen, weißt, genau, als bewusst machen, ne? Genau. Genau, wahrscheinlich. Ja, stimmt, du hast recht, ne? Weil wenn man dann irgendwie multitaskingmäßig irgendwie noch andere Dinge nebenbei macht beim Spazierengehen, dann.
Oder telefonieren.
Nee, Gott, ja. Ich habe das schon so ausgeschaltet. Ich so, gut, wenn man in den Wald geht, dann ist man doch für den Wald da, weil sonst alles andere hat man ja schon. Aber du hast, sehr wichtig, dass du es nochmal sagst, ja.
Ja. Ist mir nur gerade so eingefallen, weil ich glaube, man kann durchaus auch durch einen Wald laufen, ohne irgendwie so richtig gut da drin gebadet zu haben. Im Wald kann nur so sein, ist mir gerade eingefallen. Aber ja, selbst wenn man telefonierend durch den Wald geht, dann hat man, ist es, glaube ich, für die Lunge und mit den ätherischen Ölen, was du gesagt hast, immer noch besser, als wenn man telefonierend durch eine Asphaltwüste läuft. Du hast noch einen, du hast einen wissenschaftlichen Artikel noch mitgebracht, wie wichtig eben die Städte für die psychische Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind und was wir brauchen.
Das fand ich auch super spannend, von Collins et al. 2024 erschien er im Journal Nature, ein gutes Journal. Und da haben sie diese Beziehung zwischen urbanem, städtischem Leben und der psychischen Gesundheit von jungen Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersucht. Eine Zahl, die ich doch auch echt spannend fand, war, dass natürlich immer mehr junge Menschen in die Städte ziehen aufgrund von Ausbildung, Studium oder mehr Berufschancen. Und sie haben gesagt, bis 2050 werden 70% der Kinder der Welt in Städten leben. Also das ist etwas, was unmittelbar passiert. Und vor allen Dingen wissen wir, dass gerade in der Adoleszenz oder auch junges Erwachsenenalter, das ist eine kritische Phase zur Entstehung von potenziell psychischen Erkrankungen. Städte haben einerseits Chancen, also man kann zum Beispiel studieren gehen oder Ausbildung, also viele Möglichkeiten, auch kulturelle Möglichkeiten, aber es birgt auch ein Risiko. Da gibt es auch Untersuchungen dafür für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Psychosen, Angsterkrankungen und Depressionen. Und in dieser Studie, die war, das ist eine globale, multidisziplinäre Studie mit vielen Forschenden und auch Jugendliche wurden befragt dafür. Die haben eine Reihe von Umfragen durchgeführt und haben dann quasi Merkmale identifiziert, die für eine Mental Health Friendly City, MHFC, für junge Menschen sind. Ja, und das fand ich auch sehr spannend. Unter anderem wurden dann so Dimensionen herausgefunden, wie zum Beispiel auf einer persönlichen Ebene ist es für junge Menschen total wichtig, dass Städte die Möglichkeit haben, wo auch Fertigkeiten vermittelt werden, damit Menschen, also junge Menschen persönlich wachsen können. Also zum Beispiel resilienter werden können, Achtsamkeit, Mitgefühl oder Umgang mit Versagen. Und da kam tatsächlich auch das Wort Flourishing. Da hatten wir ja dieses Erblühen, ne? Da hatten wir auch eine ganze Folge dazu. Also das sind jetzt alles allgemeine Begriffe, aber damit ist natürlich gemeint, Schulen, Ausbildungsplätze, Orte, ne? Dass das ins Zentrum rückt, damit junge Menschen wirklich wachsen können. Zwischenmenschlich braucht es Orte, wo junge Menschen öffentlich sichere Räume haben, wo sie soziale Kontakte knüpfen können. Ne? Auch Begegnungsräume zwischen Generationen. Also, dass es nicht total abgeschottet ist, nur Gen Z und die anderen, die alten Menschen sind im Pflegeheim oder so, sondern auch Mehrgenerationen-Projekte oder so. Was haben Sie noch gesagt, was ich spannend fand? Auch auf der organisationellen oder organisations- und institutionellen Seite, dass es da auch wichtig ist, so eine Arbeitsplatzsicherheit natürlich zu schaffen für junge Menschen, aber auch gerade für die psychische Gesundheit 24 Stunden Zugang zu psychosozialen Diensten, also sei es Krisentelefone oder auch wirklich Orte, wo junge Menschen sich hinwenden können. Ne? Und bei der Politik, dass es wünschen sich die jungen Menschen, dass auch diskriminierungsfreie Räume erschaffen werden und Geschlechtergerechtigkeit, dass es auch sicher ist für Frauen irgendwo entlang zu gehen, ne, und sie nicht sich fürchten müssen, dass es dunkel ist und dass bei all diesen Entscheidungen junge Menschen mit reingenommen werden, also in so Gremien. Also wenn Stadtplanung geschieht, ladet junge Menschen ein, ja, fragt sie, würdet ihr euch da wohlfühlen und nicht einfach nur über den Kopf hinweg entscheiden. Und das haben sie basierend auf diesen Umfragen, aber auch natürlich vorherige Studien formuliert. Also finde ich als Denkanstoß doch sehr, sehr wichtig, ja.
Absolut. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Es gibt auch schon ganz viele Stadtplanungsbüros, die genau das natürlich schon machen. Aber teilt diese Folge gerne mit Menschen, die genau das machen beruflich. Es gibt so viele Inspirationen. Es gibt so viele tolle Ideen. Weil manchmal in den Debatten so habe ich den Eindruck, ja, was soll man denn machen? Was soll denn die Stadt irgendwie an der geistigen Gesundheit der Menschen? Was gibt es denn da für einen Zusammenhang? Ne? Also wir sind oft noch so, ich sage es immer, in altem Denken verfangen. Aber das zeigt so schön, dass das natürlich alles zusammengehört. Wie unsere Stadt gebaut ist, gibt es da Bäume, wie viel ist asphaltiert, gibt es Vögel zwitschern, haben die wiederum Brutmöglichkeiten oder muss ich um mein Leben bangen oder wie laut ist es da? Also alle möglichen Fragen spielen da zusammen und es gibt so viele gute Ideen. Und jetzt ist wahrscheinlich eine Frage, ja, wer soll denn das bezahlen? Wir haben es ja eben schon gesagt, man kann auch erstmal klein anfangen und Dinge machen, die vielleicht nicht so viel Geld brauchen. Es geht erstmal natürlich um den Willen. Wenn kein Wille, dann kein Weg. Und wo ein Wille, da ein Weg. Das war ja schon immer so. Weißt du denn, wie Bhutan das mit der Mindful City eigentlich machen will?
Die suchen nach Investoren. Also ich habe eine Zahl, die suchen irgendwie 100 Millionen Dollar noch. Also und ja, sie suchen nach Investoren und deshalb ist das jetzt...
Gibt es da schon Gespräche, weißt du das?
Ich glaube schon, dass es sehr konkret ist. Also zum Beispiel auch mit dem Flughafen, das ist ja, wird auch schon dran gebaut. Ne? Ich weiß aber nicht, ob sie die ganze Summe da schon irgendwie haben. Ich vermute wahrscheinlich nicht, aber das steht noch an und die kurbeln dann natürlich auch, ich habe da geguckt, irgendwie zum Beispiel laden die Ed Sheeran ein zu einem Konzert. Also da ist natürlich auch ganz viel Aufgabe, da Aufmerksamkeit hinzulenken.
Ja. Na klar, aber das ist ja, aber guck mal, das meine ich. Die haben sich das halt jetzt in den Kopf gesetzt. Die wollen die Mindful City bauen. Und jetzt ist die Frage nur noch wie und nicht mehr ob. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist bei jedem Projekt, egal ob privat, persönlich oder politisch oder gesellschaftlich oder systemisch, weil viele Leute machen da auch immer das Entweder-Oder. Naja, was soll ich denn mich mit Achtsamkeit beschäftigen, wenn doch die Stadt um mich so laut ist? Also das eine schließt das andere nicht aus. Wir können irgendwie eine Gehmeditation machen und uns mit Achtsamkeit beschäftigen oder was auch immer ihr gerade so macht. Und gleichzeitig können wir im Gespräch bleiben miteinander und immer wieder uns gegenseitig inspirieren, uns Ideen geben, uns ja auch Studien austauschen und sagen, hey, guck mal, du machst dir Sorgen, dass die Jugendlichen alle depressiv sind. Die Zahlen gehen tatsächlich immer wieder hoch in Umfragen und so. Oder weniger resilient sind und so. Hier ist eine Studie zum Thema Mindfulness im Zusammenhang mit Städtebau und so weiter und so fort. Also da immer weiter im Gespräch zu bleiben, immer sich auszutauschen und ja, gerne diese Folge verteilen in die Welt. Da freuen wir uns sehr, weil wir natürlich an achtsamen Städten auch interessiert sind. Ne? Mhm,
auf jeden Fall. Da wollen wir ja leben. Deshalb wollen wir ja unsere Koffer packen und dahin. Das hört sich so attraktiv an. Aber auch hier dann irgendwas verändern zu können, das ist ja ganz wichtig. Und eben nicht in dieses defizitäre Denken nur reinzugehen, was klappt alles nicht, sondern wo wollen wir eigentlich hin?
Genau. Und wie können wir das erreichen? Toll. Also vielen Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit. Es war eine Folge, in der es ja um Bhutan ging, aber natürlich auch um unsere Städte, um die Umwelt, die uns umgibt, um die Art, wie wir leben wollen und ja, da vielleicht auch nochmal eine kleine Inspiration, was wir so brauchen und vielleicht fällt euch ja was ein, wie wir da gemeinsam alle hin können, wie wir uns vernetzen können und wie wir einfach besser leben können, weil darum geht es ja bei Achtsamkeit. Es geht ja bei Achtsamkeit nicht der Achtsamkeit wegen um die Achtsamkeit, sondern es geht ja um am Ende dann gesünder zu leben, besser miteinander umzugehen, gelassener zu sein, wohlwollender und bessere Luft zu atmen und sauberes Trinkwasser zu haben. Du hast eine Übung für uns.
Ja, ich habe eine Imaginationsübung geschrieben, also quasi eine Vorstellungsübung, in der ihr mal reinfühlen könnt. Also wie sollte eure Stadt aussehen, in der ihr glücklich seid? Und da können wir jetzt ein bisschen in die Reflexion reingehen.
Herrlich, da freue ich mich drauf. Dann euch viel Spaß damit. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und Mahjong und bitteschön.
Nimm eine entspannte, bequeme Körperhaltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder auch im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüf noch einmal nach, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist. Wenn du dich für das Liegen entscheidest, spür noch einmal nach, ob du eine Decke oder Socken brauchst, um dich zu wärmen. Indem wir auf diese kleinen Details achten, sorgen wir gut für uns. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und lässt den ganzen Ballast des Alltags los. Schließe nun langsam deine Augen und lass uns gemeinsam eine Reise in deine Stadt des Glücks machen. Diese Stadt ist ein Ort, an dem du dich wohlfühlst. Ein Ort, der dich erfüllt und inspiriert. alles, was du dort findest, ist so gestaltet, dass es dich glücklich macht. Du stehst nun am Eingang zu deiner persönlichen Glücksstadt. Wie sieht die Umgebung aus? Gibt es breite Straßen, verwinkelte Gassen, grüne Parks oder Wasserwege? Welche Farben kannst du wahrnehmen? Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füßen an? Ist er weich, warm, kühl oder fest? Nimm dir einen Moment Zeit, um diesen Ort auf dich wirken zu lassen. Jetzt gehst du langsam durch die Straßen. Deine Stadt ist voller Elemente, die dich glücklich machen. Erkunde sie mit allen Sinnen. Was hörst du? Vielleicht Vogelgezwitscher, Musik, das Rauschen von Wasser oder das sanfte Murmeln von Stimmen. Was kannst du riechen? Gibt es den Duft von frisch gebackenem Brot, von Blumen oder frischer Luft? Was siehst du? Sind dort Gebäude mit einer besonderen Architektur? Oder liegt ein weiter Horizont vor dir? Gibt es freie, große Plätze oder Hängematten, die zum Ausruhen einladen? Was fühlst du? Berühre die Oberflächen in deiner Stadt. Die Rinde eines Baumes, eine warme Mauer oder das kühle Wasser aus einem Brunnen. Wie fühlt sich das alles an? Was kannst du aus deiner Glücksstadt schon in das Hier und Jetzt mitnehmen und umsetzen? Vielleicht ein kleiner Moment der Stille? Eine Farbe, die dich umgibt? Oder ein Duft, ein Klang oder ein Ritual, das dich an deine Stadt erinnert. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Lasse die Bilder allmählich verblassen und nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.